In dieser Woche liest Gerd Westphal die letzten vier Folgen aus dem Roman Cécile von Theodor Fontane, eine Produktion aus dem Jahr 1985. Cécile zählt zu Fontanes Berliner Frauenromanen, auch wenn mehr als die Hälfte des Buchs nicht in Berlin spielt. Der junge Ingenieur, Herr von Gordon, hat nach gemeinsam verbrachten Tagen im Harzkurort Thale den Kontakt zum Ehepaar Saint-Arnaud an deren Wohnort in Berlin wieder aufgenommen. Die von ihm verehrte, schöne Cécile umgibt ein dunkles Geheimnis, das spürt er, aber es wurde noch nicht gelüftet. Man pflegt gesellschaftlichen Umgang, auch mit den anderen Bekannten aus Thale, durch die Malerin Rosa erfährt von Gordon, dass Cecils Gatte ein Spieler ist.
Neben Rosa war es der alte Hofprediger, der, wenn man gemeinschaftlich heimging, über diese kleineren oder größeren Inkorrektheiten Aufklärung gab, meistens vorsichtig und zurückhaltend, aber doch immer noch deutlich genug, um Gordon einsehen zu lassen, dass er es mit seinem in seinem langen Skriptum an die Schwester im halben Übermute gebrauchten »Jeu-Oberst« richtiger, als er damals annehmen konnte, getroffen habe. Teilnahme mit Cécile war, wenn er derlei Dinge hörte, jedes Mal sein erstes und ganz aufrichtiges Gefühl. Aber eine nur zu begreifliche Selbstsucht sorgte gleichzeitig dafür, dass dies Gefühl nicht andauerte. Saint-Arnaud war nicht da. Das war doch schließlich die Hauptsache. Das gab den Ausschlag. Und weder seine Blicke noch seine spöttischen Bemerkungen konnten das Glück ihres Beisammenseins stören. Ja, diese Septembertage waren voll der heitersten Anregungen. Und Briefchen in Vers und Prosa, die von Seiten Gordons beinahe jeden Morgen an Cécile gerichtet wurden, sei es um sie zu begrüßen oder ihr etwas Schmeichelhaftes zu sagen, steigerten begreiflicherweise das Glück dieser Tage. Saint-Arnaud seinerseits gewöhnte sich daran, diese Billets doux auf dem Frühstückstische liegen zu sehen und leistete sehr bald darauf Verzicht, von solcher Mondscheinpoesie weitere Notiz zu nehmen. Er lachte nur und bewunderte, wozu der Mensch alles Zeit habe. Cécile selbst, voll Misstrauen in ihrer Rechtschreibung, antwortete nur selten, wobei sie sich zurückhaltender und ängstlicher als nötig zeigte, da Gordon bereits weit genug gediehen war, um in einer mangelhaften Orthographie, wenn solche sich wirklich offenbart haben sollte, nur den Beweis immer neuer Tugenden und Vorzüge zu finden. So waren vier Wochen vergangen, als Gordon an einem der letzten Septembertage eine Karte folgenden Inhalts erhielt: Oberst von Saint-Arnaud und Frau geben sich die Ehre, Herrn von Leslie Gordon zum 4. Oktober zu einem Mittagessen einzuladen. 5 Uhr im Überrock, um Antwort wird gebeten. Gordon nahm an und war nicht ohne Neugier, bei dieser Gelegenheit den Saint-Arnaudschen Kreis näher kennenzulernen. Was er außer dem Hofprediger bis dahin gesehen hatte, war nichts Hervorragendes gewesen. Ziemlich sonderbare Leute, die sich allenfalls durch Namen und gesellschaftlich sichere Haltung, aber wenig durch Klugheit und fast noch weniger durch Liebenswürdigkeit ausgezeichnet hatten. Beinahe alle waren Frondeurs, Träger einer Opposition quand même, die sich gegen Armee und Ministerium und gelegentlich auch gegen das Hohenzollerntum selbst richtete. Saint-Arnaud duldete diesen Ton, ohne persönlich mit einzustimmen, aber dass er ihn überhaupt zuließ, war für Gordon ein Beweis mehr, dass es keine Durchschnittsduellaffäre gewesen sein konnte, was den Obersten veranlasst oder vielleicht auch gezwungen hatte, den Dienst zu quittieren. Etwas Besonderes musste hinzugekommen sein. Und nun war der 4. Oktober da. Gordon, so pünktlich er erschien, fand alle Geladenen, unter denen der Hofprediger leider fehlte, schon vor und wurde, nachdem er Cecile begrüßt und ein paar Worte an diese gerichtet hatte, dem ihm noch unbekannten größeren Bruchteile der Gesellschaft vorgestellt. Der erste, dem Range nach, war General von Rosso, ein hochschultriger Herr mit dünnem Schnurr und noch dünnerem Knebelbart, dazu braunem Teint und roten vorstehenden Backenknochen. Nach Rosso folgte von Kraczynski, Kriegsministerialoberst und polnisch-katholisch, Geheimrat Hedemeyer, hager, spitznasig und süffisant, Sanitätsrat Wandelstern, fanatischer Anti-Schwenninger und Frau Baronin von Snatterlö. Gordon verneigte sich nach allen Seiten hin, bis er Rosas gewahr wurde, der er sich nunmehr rasch näherte. »Wir sind hoffentlich Nachbarn. Gib's Gott!« Und nun trat er wieder an Cecile heran, um sich wegen einiger ihm vorgeworfenen Unklarheiten in seinem gestrigen Morgenbillett, so gut es ging, zu verantworten. »Ich habe die schlechte Gewohnheit«, schloss er, »in Andeutungen zu sprechen und auf Dinge hinzuweisen, die von 10 kaum einer kennt, also auch nicht versteht.« Sie lachte. »Wie gütig Sie sind, über den eigentlichen Grund so leicht hinwegzugehen und gegen sich selbst den Ankläger zu machen. Sie wissen am besten, dass ich nichts weiß. Und nun bin ich zu alt zum Lernen, nicht wahr? Viel zu alt.« In diesem Augenblicke wurden die Flügeltüren geöffnet und Gordon brach ab, weil er sah, dass General von Rosso auf Cecile zukam, um ihr den Arm zu bieten. Kraczynski, Hedemeyer, Wandelstern und einige andere folgten mit und ohne Dame. Die Plätze waren so gelegt, dass Gordon seinen Platz zwischen der Baronin und Rosa hatte. »Gerettet«, flüsterte diese. »Gerichtet«, antwortete er mit einem Seitenblick auf die Baronin, eine hochbusige Dame von 49 mit Ringellöckchen und Adlernase, die sich ärgerlich über das Geflüster zwischen Gordon und Rosa mit Ostentation von Gordon ab und ihrem anderen Tischnachbarn zuwandte. Sie nannte das ihre Revanche nehmen. An der anderen Seite des Tisches wurden statt der Steinbutte Forellen präsentiert und Cecile, die sich auf einen Augenblick von ihrem zweiten Nachbar, dem beständig ironisierenden Geheimrat, freizumachen wusste, sagte zu Gordon über den Tisch hin: »Aber von den Forellen müssen Sie nehmen, Herr von Gordon. Es sind ja halbe Reminiszenzen an alten Prag. Denn von der Forelle bis zur Schmerle, so wenigstens versicherte uns der alte Emeritus, ist nur ein Schritt.« Rosa, der dieser Zuspruch mitgegolten hatte, nickte. General von Rosso aber griff das Wort auf und bemerkte mit krähender Kommandostimme: »Nur ein Schritt, sagen Sie, meine gnädigste Frau, na gut. Aber pardon, es gibt große und kleine Schritte und dieser Schritt ist einfach ein Riesenschritt. Ich war letztes Jahr in Harzburg, unerhörte Preise, Staub und Wind und natürlich auch Schmerlen, ein erbärmlicher Genuss, der nur noch von seiner Unbequemlichkeit und Mühsal übertroffen wird. Es kommt gleich nach dem Artischocken, ebenso langweilig und ebenso fruchtlos. Und um diesen fragwürdigen Genuss zu haben, war ich bei 24 Grad Reaumur auf den Burchberg hinaufgestiegen.« »Und ließen sich die Schmerlen im Freien servieren«, lachte Saint-Anno, »im Freien. Und vielleicht sogar an der großen Säule mit der berühmt gewordenen Inschrift: Nach Canossa gehen wir nicht, aber wir gehen doch. Und gehen auch noch weiter«, fiel der Geheimrat ein, der schon unter Mühler kaltgestellt den bald darauf ausbrechenden Kulturkampf als Pamphletist begleitet, seine Wiederanstellung jedoch trotz andauernder Falk-Umschmeichelung nicht durchgesetzt hatte. »Ja, noch weiter!« Und dabei hob er seine goldene Brille mit der Absicht, sie zu putzen, wie das seine Gewohnheit war, wenn er einen heftigen Ausfall plante. Die Götter aber widerstritten diesem Versuche, denn der linke Brillenhaken hatte sich in einem Löckchen seiner blonden Perücke verfitzt und wollte nicht nachgeben. Unter glücklicheren und namentlich gesicherteren Toupet-Verhältnissen wird er nun freilich aller Widerhaarigkeit zum Trotz mit jener Energie vorgegangen sein, die 7 Jahre lang sein Programm und den Inhalt seiner Pamphlete gebildet hatte. Dieser Sicherheit aber entbehrend, sah sich auch hier gezwungen, den Verhältnissen Rechnung zu tragen und auf ein rücksichtsloses Vorgehen zu verzichten, das ihn an seiner empfindlichsten Stelle bloßgestellt haben würde. Schließlich indes war das Häkchen aus dem Toupet heraus, und mit einer Ruhe, die den Mann von Welt zeigte, nahm er seinen Satz wieder auf und sagte: »Ja, meine Herrschaften, und gehen auch noch weiter. Nach Canossa gehen wir nicht. Oh nein, wir gehen nicht, aber wir laufen, wir rennen und jagen dem Ziele zu und überliefern einer beliebigen und beständig wechselnden Tagesfrage zuliebe die große Lebensfrage des Staats an unseren Todfeind. Die große Lebensfrage des Staats aber ist unsere protestantische Freiheit, die Freiheit der Geister.« Die Baronin war hingerissen und steigerte sich bis zu Kusshändchen. »Ihr Wohl, Herr Geheimrat, Ihr Wohl und die Freiheit der Geister.« Einige der zunächst Sitzenden schlossen sich an, und sehr wahrscheinlich, dass sich ein allgemeiner Toast daraus entwickelt hätte, wenn nicht der alte General ziemlich unvermittelt dazwischen gefahren wäre. Der Beginn seiner Rede verfiel zwar dem Schicksal, überhört zu werden, aber mehr ärgerlich als verlegen darüber nahm er schließlich seine ganze Stimmkraft zusammen und ruhte nicht eher, als bis er sich mit Gewalt Gehör geschafft hatte. »Sie sprechen da von der Freiheit der Geister, mein lieber Hedemeyer. Naja, meinetwegen, aber machen wir nicht mehr davon, als es wert ist. Wir sind unter uns.« Ein Blick streifte Gordon. »Ich hoffe, sagen zu können, wir sind unter uns. Und so dürfen wir uns auch gestehen, die protestantische Freiheit der Geister ist eine Redensart.« »Erlauben Sie«, warf Hedemeyer dazwischen, »ich bitte Sie, mich nicht unterbrechen zu wollen«, fuhr der alte General mit überlegener Miene fort. »Sie haben gesprochen, jetzt spreche ich. Ihr verflossener Falk, ich nenne ihn mit Vorbedacht Ihren Falk, hat's gut gemeint, darüber kann kein Zweifel sein. Aber pourquoi tant de bruit pour une omelette?« Alles lachte, denn es traf sich, dass eine dicht mit Omelettschnitten garnierte Gemüseschüssel in eben diesem Augenblicke dem General präsentiert wurde. Dieser, sonst überaus empfindlich gegen derartige Zwischenfälle, nahm diesmal die ziemlich lang andauernde Heiterkeit mit gutem Humor auf und wiederholte, während er eine der Schnitten triumphierend in die Höhe hielt: »Purin Omelette! Ja, wie viele Menschen, mein lieber Hedemeyer, glauben Sie denn bei dieser sogenannten Canossa-Frage wirklich interessiert? Sehr viele sind es nicht. Dafür bürge ich Ihnen auf Ehre. Manches sieht man denn doch auch, ohne gerade zum Kultus zu gehören oder, pardon, gehört zu haben. Berlin hat 30 protestantische Kirchen und in jeder finden sich allsonntäglich ein paar hundert Menschen zusammen, ein paar mehr oder weniger, darauf kommt es nicht an. In der Melonenkirche habe ich ja mal 5 gezählt und wenn es sehr kalt ist, sind es noch weniger. Und das, mein lieber Hedemeyer, ist genau das, was ich die protestantische Freiheit der Geister nenne. Wir können in die Kirche gehen oder nicht in die Kirche gehen und jeder auf seine Fasson selig werden. Ja, meine Freunde, so war es immer im Lande Preußen. Und so wird es auch bleiben, trotz allem Canossa-Gerede. Das Interesse hält immer gleich einen Schritt mit der Angst. Und Angst ist noch nicht da. Jedenfalls ist es keine Frage, daran die Welt hängt. Oder auch nur der Staat. Der hängt an was ganz anderem. Die Welt ruht nicht sicherer auf den Schultern des Atlas, als der preußische Staat auf den Schultern seiner Armee. So lautete das friderizianische Wort. Und das ist die Frage, worauf es ankommt. Da, meine Herrschaften, liegt Tod und Leben. Der Unteroffizier, der Gefreite, die haben eine Bedeutung. Nicht der Küster und der Schulmeister. Der Stabsoffizier hat eine Bedeutung, nicht der Konsistorialrat. Und nun sehen Sie sich um, wie man Anizo verfährt und unter welchen Missgriffen und Schädigungen man zur Besetzung maßgebendster Stellen schreitet. Ich meine, vom Generalmajor aufwärts. Alles, was sich dabei höherer Gesichtspunkt nennt, ist Dummheit. Oder Verranntheit oder Willkür. Und in manchen Fällen auch einfach Klüngel und Clique. Sie meinen einfach das Kabinett. Ich habe keine Veranlassung, damit zurückzuhalten und aus meinem Herz eine Mördergrube zu machen. Ich meine das Kabinett, das sich zur Aufgabe zu stellen scheint, mit den Traditionen der Armee zu brechen. Wenn ich von der Armee spreche, spreche ich selbstverständlich von der friderizianischen Armee. Was uns heutzutage fehlt und was wir brauchen wie das liebe Brot, das sind alte Familien und alte Namen aus den Stammprovinzen, aber nicht Fremde. Canossa hin, Canossa her, Pressfreiheit, Redefreiheit, Gewissensfreiheit, alles Unsinn. Alles Ballast, von dem wir eher zu viel als zu wenig haben. Cécile sah verlegen vor sich nieder. Sie kannte längst diese vom Ärger diktierte Beredsamkeit, die sie bei früheren Gelegenheiten immer nur als überflüssig, aber nicht als sonderlich störend empfunden hatte. Heute peinigte sie es, weil sie sah, was in Gordons Seele beim Anhören dieser Renommistereien vorging. Auch Saint-Anneau empfand es so, weshalb er es für ratsam hielt, sich der Situation zu bemächtigen und in geschickter Anknüpfung an die Rousseauschen Worte von der Bedeutung alter Familien auf die Gordons überzugehen, die seit dem Dreißigjährigen Kriege, jedenfalls aber seit dem Schillerschen Wallenstein, uns als unser eigenstes Eigentum angehören. Oberst Gordon, Kommandant von Eger, zähle zu den besten Figuren im ganzen Stück, und er glaube sagen zu können, die Tugenden desselben fänden sich in dem neuen Freunde seines Hauses vereinigt. Er trinke deshalb auf das Wohl seines lieben Gastes, des Herrn von Gordon. Gordon, der wohl wusste, dass rasches Erwidern die beste, jedenfalls aber die leichteste Form des Dankes sei, nahm unmittelbar nach diesem Toaste das Wort und bat, das Wohl der liebenswürdigen Wirte proponieren zu dürfen. Um 9 Uhr brach man auf, alles drängte sich im Korridor, und Cécile fragte die Malerin, ob der Diener eine Droschke holen solle. Rosa dankte jedoch, Herr von Gordon werde sie bis an den Platz begleiten und dort finde sie Pferdebahn. Unten bot ihr Gordon denn auch den Arm und sagte, wirklich nur bis an den Platz und nur bis an die Pferdebahn? Oh, nicht doch, lachte Rosa, was Sie nur denken. So leicht kommen Sie nicht davon. Sie müssen mich bis nach Hause bringen, Engelufer, und ich schenke Ihnen keinen Schritt. Aber sahen Sie nicht die Gesichter, als ich bloß Ihren Namen nannte? Der Geheimrat hob den Kopf, wie wenn er eine Fährte suche. Man muss es den Schandmäulern nicht so leicht machen. Und das sind sie, samt und sonders, die ganze Gesellschaft. Ich fürchte, dass Sie recht haben, aber doch alles in allem nicht übel. Nicht dumm. Nein, nicht dumm. Und auch nicht uninteressant. Nein, auch nicht uninteressant. Und au fond doch wieder. Es sieht alles nach was aus und klingt leidlich, aber was ist es am Ende? Chronique scandaleuse, Malicen. Absetzen einiger Bitterkeiten. Und dann hat jeder sein elendes Steckenpferd. Der Klügste bleibt immer Saint-Anneau selbst. Er steht drüber und lacht. Aber dieser alte General. Ich verstehe nichts von Politik und noch weniger von Armee. Wer mir aber ernsthaft versichern will, dass ein kluger General Müller allemal eine Landeskalamität und neben einem Hampel von Hampelshausen nie zu nennen sei, wer mir das ernsthaft versichern will, mit dem bin ich fertig. Und wenn ich ihn trotz alledem interessant finden soll, so bin ich zwar dazu bereit, aber frag mich nur nicht wie. Schau, schau, Fräulein Rosa, das sprüht ja wie ein Potterfeu. Der bin ich auch. Und wenn ich nun gar erst von diesem Geheimrat rede, da sprühe ich nicht bloß, da zisch ich wie eine Schlange. Versteht sich, Feuerwerksschlange. Und doch war vieles richtig, was er sagte. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich verstehe nichts davon. Aber unehrlich war es jedenfalls. Er ist ein schlechter Kerl. Frivol, zynisch. Kein Frauenzimmer, und wenn es die keusche Susanne wäre, kann eine Minute lang mit ihm zusammen sein, ohne sich seiner Unpassendheit ausgesetzt zu sehen. Er versteht unter protestantischer Freiheit die Freiheiten, die er sich nimmt. Und deren sind viele, jedenfalls genug. Sein ganzer Liberalismus ist Libertinage. Weiter nichts. Ein wahres Glück, dass man ihn beiseite geschoben hat. Er schreibt jetzt natürlich pseudonym an einer neuen Broschüre. Dass er unterhaltlich ist, will ich nicht bestreiten. Aber Saint-Anneau könnte was Besseres tun, als ihn auszuzeichnen und ihn neben unsere schöne Cécile zu setzen. Ich hoffe, sie duldet ihn nur. Aber auch das ist schon zu viel. Er sollte zum Islam übertreten und Afrika-Reisender werden. Da gehört er hin. Und irgend so was passiert ihm auch noch. Gordon lachte. Bravo, Fräulein Rosa. Fehlt von den Gästen eigentlich nur noch die Snatterlö. Über die zu sprechen, ich mich hüten werde. Haben Sie doch, mein werter Herr Gordon, in aller Intimität 2 Stunden lang neben ihr gesessen und ich sah wohl, wie sie jedes Mal ihren Arm nahm und ihn zustimmend drückte. Sie hat überhaupt etwas von einer Massagedoktorin. Und Cécile? Ach, die arme Frau. Es wird wohl auch nicht alles sein, wie es sein sollte. Schönheit ist eine Gefahr von Jugend auf. Nicht, als ob ich aus Erfahrung spreche, dafür ist gesorgt. Aber sie ist lieb und gut und viel zu schade. Gebe Gott, dass es ein gutes Ende nimmt. Es war spät geworden und der Wächter patrouillierte schon durch die Lenné-Straße hin, als Gordon wieder vor seiner Wohnung anlangte. Rosa hatte den ganzen Weg über fast unausgesetzt gesprochen, am meisten über Saint-Arnaud, auf den sie wiederholt und mit einer gewissen Teilnahme zurückgekommen war. Er lässt viel zu wünschen übrig. Und ich möchte ihn nicht zum Feind und fast ebenso wenig zum Freunde haben. Aber trotz alledem ist er immer noch der Beste, weil der Ehrlichste. Natürlich seine arme Frau ausgenommen. Erst gestern wurde bei Grohlmanns von ihm gesprochen. Und wenn auch nicht gerade mit Respekt, so doch mindestens mit Bedauern. Es war ein Unglück, dass er den Dienst quittieren musste. Blieb er in der Armee, so war alles gut. Oder konnte es wieder werden. Jetzt ist er verbittert, befehdet, was er früher vergöttert hat, und sitzt auf der Bank, wo die Spötter sitzen, und das ist eine schlimme Bank. Er war ganz Soldat und ging darin auf. Nun hat er nichts zu tun und steht im Tattersaal umher oder besucht den Club. Ja, fast lässt sich sagen, er lebe da. Vortisch liest er Zeitungen, Nachtisch spielt er Whist oder Billard. Das klingt sehr harmlos, aber wie Sie vielleicht wissen werden, es geht um Summen, die für uns eins ein Vermögen bedeuten. Gordon folgte jedem Wort und fragte nach dem, was ihn selbstverständlich am meisten interessieren musste, nach dem Verhältnis und der Lebensweise des Ehepaares untereinander. Aber was er als Antwort darauf hörte, war im Wesentlichen nur eine Bestätigung dessen, was er schon während der Harzer Sommertage beobachtet hatte. Ja, schloss Rosa, sein Verhältnis zu Cecil. Da habe ich kein gutes Wort für ihn. Mitunter freilich hat er seinen Tag der Rücksichten und Aufmerksamkeiten und man könnte dann beinahe glauben, er liebe sie. Aber was heißt Liebe bei Naturen wie Saint-Arnaud? Und wenn es Liebe wäre, wenn wir es so nennen wollen, nun, so liebt er sie, weil sie sein ist. Aus Rechthaberei, Dünkel und Eigensinn und weil er den Stolz hat, eine schöne Frau zu besitzen. Das und viel anderes noch ging Gordon im Kopf herum, als er wieder in seiner Wohnung war. Vor allem aber klang ihm das im Ohr, was Rosa gleich zu Beginn ihrer Unterhaltung gesagt hatte: Gebe Gott, dass es ein gutes Ende nimmt. Zu guter Zeit war er auf und bei seinem Kaffee, schob aber die Zeitungen, die die Wirtin gebracht hatte, zurück. Alles Behagen unerachtet war er in keiner Lesestimmung und beschäftigte sich nach wie vor mit dem, was ihm der gestrige Tag gebracht hatte. Die Fenster standen auf und er sah hinaus auf den Tiergarten. Ein feiner, von der Morgensonne durchleuchteter Nebel zog über die Baumspitzen hin, die trotz der schon vorgerückten Jahreszeit kaum ein welkes Blatt zeigten, denn am Tage vorher war es windig gewesen und das Wenige, was sich bis dahin von gelbem und rotem Laube mit eingemischt hatte, lag jetzt unter den Bäumen und bildete Muster auf dem Rasenteppich. Dann und wann fuhr ein Wasserkarren langsam durch die Straße, sonst alles still. So still, dass Gordon es hörte, wenn die Kastanien aufschlugen und aus der Schale platzten. Ein immer wachsendes Wohlgefühl überkam ihn. Ich glaube, ich bin so glücklich, weil ich wieder in der Heimat bin. Wo war ich nicht alles? Aber solche Momente hat man nur daheim. Als er sich wieder zurückwandte, vernahm er deutlich, dass draußen auf dem Korridor gesprochen wurde. Der Herr muss unterschreiben. Und gleich danach trat der Briefträger ein. Er brachte Karten und Geschäftsanzeigen. Der eingeschriebene Brief aber, über dessen Empfang quittiert werden musste, war der lang erwartete von Schwester Clotilde. Nun endlich! Gordon setzte sich in den Schaukelstuhl am Fenster, um hier Con Amore zu lesen. Mein lieber Robi, deinen zweiten Brief, in dem du dich über mein Schweigen beklagst, erhielt ich gleichzeitig mit dem ersten. Ich fand beide hier vor, als ich vorgestern Abend von meinen Weltfahrten nach meinem lieben Liegnitz zurückkehrte. Dein Brief aus Thale war mir selbstverständlich nach Johannesbad und, weil er mich dort nicht mehr traf, nach Partenkirchen hin nachgeschickt worden. An letzterem Orte kam er früher an als wir. Wir heißt Kramstas und ich, was die Partenkirchner Post veranlasste, deinen Brief nach Liegnitz zurückzuschicken. Da hat er 2 Monate lang gelagert. Du siehst, ich bin außer Schuld. Also die Saint-Arnauds. Nun, wir kennen sie hier recht gut, oder doch wenigstens die Vorgänge, die seinerzeit viel von sich reden machten. Es war nicht gerade das Beste, wobei dich das eine trösten mag, dass es alles in allem auch nicht das Schlimmste war. Saint-Anneau war Oberstleutnant in der Garde, brillanter Soldat und unverheiratet, was immer empfiehlt. Man versprach sich etwas von ihm. Es sind jetzt gerade 4 Jahre, dass er in Oberschlesien Oberst- und Regimentskommandeur wurde. Den Namen der Garnison habe ich vergessen, übrigens auch ohne jede Bedeutung für das, was kommt. Er nahm Wohnung in dem Hause der verwitweten Frau von Zacher, richtiger Woronesch von Zacher, in deren bloßen Namen schon, wie dir nicht entgehen wird, eine ganze slawische Welt harmonisch zusammenklingt. Frau von Zacher war eine berühmte Schönheit gewesen, ihre Tochter Cecile war es noch. Jedenfalls fand es der Oberst und verlobte sich mit ihr. Vielleicht auch, dass er sich in dem Nest, das ihm die Residenz ersetzen sollte, bloß langweilte. Gleichviel, 3 Tage nach der Verlobung empfing er einen Brief, worin ihm Oberstleutnant von Czalinski, der älteste Stabsoffizier, seitens des Offizierskorps und als Vertreter desselben die Mitteilung machte, dass diese Verlobung nicht wohl angänglich sei. Daraus entstand eine Szene, die mit einem Duell endete. Czalinski wurde durch die Brust geschossen und starb vor Ablauf von 24 Stunden. Das Kriegsgericht verurteilte Saint-Anneau zu 9 Monaten Festung, wobei neben seiner früheren Beliebtheit auch die Tatsache mit in Rechnung gestellt wurde, dass er provoziert worden war. Provoziert, so gerechtfertigt die Haltung Czalinskis und des gesamten Offizierkorps gewesen sein mochte. Gordon legte den Brief aus der Hand und wiederholte, so gerechtfertigt diese Handlung gewesen sein mochte. Warum? Wodurch? Aber was frage ich? Clotilde wird mir die Antwort nicht schuldig bleiben. Und er las weiter. Und hier ist nun die Stelle, mein lieber Robert, wo Herr von Saint-Anneau zurück und Frau von Saint-Anneau in den Vordergrund tritt. Was lag vor, dass das Offizierkorps gegen seinen eigenen Obersten Front machen musste? Cécile war eine Dame von zweifelhaftem, oder um milder und rücksichtsvoller zu sprechen, von eigenartigem Ruf. Als sie kaum 17 war, sah sie der alte Fürst von Welfen-Echingen und ernannte sie bald danach, und zwar nach wenig schwierigen Verhandlungen, mit Frau von Zacher zur Vorleserin seiner Gemahlin, der Fürstin. Die Fürstin war an derartige Ernennungen gewöhnt, erhob also keinen Widerspruch. So kam Cecil nach Schloss Cyrillenort, lebte sich ein, begleitete das fürstliche Paar auf seinen Reisen, war mit denselben in der Schweiz und Italien, las am Teetisch vor, aber selten, und blieb im Schloss, als die alte Fürstin gestorben war. Nicht sehr viel später schied auch der Fürst selbst aus dieser Zeitlichkeit und hinterließ dem schönen Teefräulein ein oberschlesisches Gut, zugleich mit der Bestimmung, dass es ihr freistehen solle, Schloss Cyrillenort noch 1 Jahr lang zu bewohnen. Es lag dem schönen Fräulein aber fern, aus diesem ihr bewilligten Witwenjahr irgendwelchen Nutzen ziehen oder sich überhaupt unbequem machen zu wollen. Und erst als Prinz Bernhard, der Neffe, zugleich Erbe des verstorbenen Fürsten, auch seinerseits den Wunsch äußerte, dass sie Schloss Cyrillenort nicht verlassen möge, gab sie diesem Wunsche nach und blieb. Prinz Bernhard kam von Zeit zu Zeit zu Besuch, dann öfter und öfter, und als das Trauerjahr um war, zog er von Schloss Beauregard, das er bis dahin bewohnt hatte, nach dem Hauptsitz und Stammschloss der Familie hinüber. Sonst blieb alles beim Alten, nichts änderte sich, auch nicht in den Ausflügen und Reisen, die nur weitergingen und bis Algier und Madeira hin ausgedehnt wurden. Denn wenn der alte Fürst alt gewesen war, so war der Junge krank. Er starb schon das Jahr darauf, und man erwartete nunmehr allgemein, dass die schöne Cecile dem von ihr protegierten Kammerherrn von Schluckmann, der nach Ableben des alten Fürsten als Hofmarschall in die Dienste des Jungen eingetreten war, die Hand zum Bunde, zum Ehebunde reichen würde. Dieser Schritt unterblieb aber aus Gründen, die nur gemutmaßt werden. Und die schöne Frau kehrte jetzt, wie sie es schon unmittelbar nach dem Tode des alten Fürsten beabsichtigt hatte, zu Mutter und Geschwistern zurück, von denen sie sich mit Jubel empfangen sah. Eine verhältnismäßig glänzende Wohnung wurde genommen, und in dieser Wohnung war es, dass Saint-Anneau 2 Jahre später die still und zurückgezogen lebende Cécile damals noch katholisch kennenlernte. Sie soll inzwischen übergetreten sein, Einer eurer beliebtesten Hofprediger wird dabei genannt.
Gerd Westphal mit einer weiteren Folge aus dem Roman Cecile von Theodor Fontane. Die Aufnahme entstand im Juni 1985 beim NDR. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Felix Sprung. Deutschlands Nachbarländer kämpfen weiter gegen Überflutungen. Mindestens 11 Menschen sind ums Leben gekommen. Tausende mussten in Sicherheit gebracht werden. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Karin Busche.
Vor allem Polen, Tschechien, Österreich und Rumänien sind von den Fluten betroffen. Starker Regen hat ganze Landstriche unter Wasser gesetzt. Niederösterreich ist komplett zum Katastrophengebiet erklärt worden. Auch in der Hauptstadt Wien wurden Straßen überspült. In Tschechien ist vor allem der Nordosten des Landes betroffen. Besonders dramatisch war die Situation in der Stadt Krnov. Sie wurde fast komplett überflutet. Menschen mussten mit Hubschraubern gerettet werden. In Polen ist ein Staudamm an der Grenze zu Tschechien gebrochen. In der Kleinstadt Kłodzko hat die Glatzer Neiße einen Pegelstand von fast 7 Metern erreicht. Üblich ist dort etwa 1 Meter. Auch im Osten Deutschlands steigen die Wasserstände. Die Lage stellt sich hier aber bislang weniger dramatisch dar.
So vermeldet Sachsen weiter.